Deutschlandfunk. Zwischentöne.
Aus urheberrechtlichen Gründen wurden alle Musiktitel dieser Sendung gekürzt.
Die Zwischentöne heute mit Joachim Scholl, und mein Gast ist eine Frau, die viel erlebt hat in vielen beruflichen Bezügen, bis sie als Schriftstellerin ihre Bestimmung gefunden hat. Sie heißt Dieter Brickwell, hat als Architektin angefangen, dann in der Stadt- und Regionalplanung gearbeitet, war im Bankenfach, um schließlich im Auftrag der Europäischen Union durch halb Europa zu reisen. Jetzt als Autorin von etlichen Romanen, Erzählungs- und Essaybänden profitiert sie von diesen reichen Erfahrungen und schreibt ihre Geschichten ganz entlang der Wirklichkeit, wie sie es selbst nennt. Willkommen zu diesen Zwischentönen, Dieter Brickwell.
Vielen Dank.
Sie sind gebürtige Österreicherin, leben auch in Wien, aber immer länger auch in Berlin. Sie sind eine Berlinerin, kann man sagen, seit Jahrzehnten schon, und jetzt in diesen Wochen, da schauen wir ja intensiv auf 30 Jahre Mauerfall. Und das ist auch eine Ihrer Geschichten aus 100 Jahren, wie Ihr jüngstes Buch untertitelt ist. Sie waren damals da in der Jubelnacht vom 9. November 1989. Welche Erinnerung haben Sie daran?
Naja, ich bin zeitig in der Früh losgezogen, weil meine beiden Männer, mein Sohn, der heute 50 wird, und mein Mann, waren zu müde. Und ich habe das im Originalton mitgekriegt, diese berühmten Worte von Schabowski, und war ganz alert, stand auf meinen Zehen buchstäblich, hörte in der Nacht immer wieder rein, und dann bin ich um 6 Uhr früh losgezogen. Und was mich so fasziniert hat, oder was mein stärkster Eindruck war entlang der Mauer, dass auf der Kreuzberger Seite, wo ich angefangen habe, Richtung Checkpoint Charlie zu gehen, von der Lindenstraße, auf der Kreuzberger Seite war das Ganze ein Spaßfest. Eigentlich schon die ganze Zeit gewesen. Und die ersten Ostmenschen, die da entlang gegangen sind, haben sich ungeheuer gewundert über die Graffiti und über diese ganze blumige Kunstszene, die sich da entlang der Mauer entfaltet hatte. Das Zweite, was mich begeistert hat, war, dass binnen Kurzem, schon ab 8, 9 Uhr ging das los, nicht nur die Nachbarschaft, sondern die Menschen von überall her gekommen waren. Das heißt, es war ein emsiges Gehen wie am Kurfürstendamm. Und die Leute waren, ich habe sie teilweise gefragt, aus Bremen und sonst woher. Die hatten sich in der Nacht ins Auto gesetzt. Und mit der Zeit, kam die ganze Welt auf Besuch. Und eine Freundin, die ich anrief, um mir irgendwas zu erzählen, und ich habe gesagt, bei uns regnet es gerade so furchtbar, hat sie gesagt, Dieter, ich weiß, was ihr für ein Wetter habt. Wir sitzen doch alle ständig vorm Fernseher.
Ja.
Ich selbst habe damals mit France Culture eine Aufnahme gemacht, mit Paula Jacques, einer Autorin, die mit mir herumgegangen ist und 16 Stunden Aufnahme gemacht hat, daraus eine Sendung geschneidert. Und da sind uns drollige Sachen passiert. Zum Beispiel, wie amerikanische Mädchen Küsschen durch die Mauer gegeben haben. Und der Fofo, der dahinter stand, hat uns dann signierte Mauerstücke durchgereicht als Gegenleistung. Ich habe auch das seltsame Erlebnis gehabt, dass ich stand dann auf so einem Beobachtungsturm, und weil da so viele Leute waren und er zu wackeln anfing am Brandenburger Tor, kletterte ich wieder hinunter und stehe da und schaue mir an, wie meine eigenen jungen Mitarbeiter, die ich mit dabei hatte, auf der Mauer standen. Und hinter mir war so eine Spannung, und ich drehe mich um und sehe in ein tränenüberströmtes Gesicht und erkenne es, das war Willy Brandt. Das war ganz unglaublich. Der stand da und weinte. Und so ist entlang der Mauer eigentlich die ersten 3 Wochen, wo wir so alle hin und her gingen und immer wieder magisch angezogen da herumgegangen sind, sind die seltsamsten Dinge passiert. Zum Beispiel, wie die Punks auf der Mauer saßen, und dann kommt der Fopo und sagt, das ist Volkseigentum, wissen Sie, dass Sie Volkseigentum zerstören? Und die Punks rufen hinunter, wir sind das Volk.
Dieter Brickwell, es ist nicht so leicht, bei Ihrer Biografie die vielen Länder, die Orte, die Städte, wo Sie gelebt und gearbeitet haben, zeitlich zu überblicken. Man liest von New York, von Paris und Helsinki, von Israel, und Sie werden uns davon erzählen, hoffentlich vom meisten. Welche Rolle spielt denn Berlin auf Ihrer biografischen Landkarte?
Nach Berlin bin ich gekommen, weil die Wiener Bohème mehr oder weniger 1963 geschlossen hierher übersiedelt ist. Aus zwei Gründen. Die Stadt war so schön surreal und leer und es war der Gegenstrom. Alle anderen sind von Berlin weg. Dann haben die Berliner, die noch da waren, Leute wie Wiener Dichter oder auch Wiener Studentinnen wie mich gefördert, unterstützt in jeder Weise. Man fand Leute, die einem eingeladen haben, man kriegte Stipendien. Aber es war diese merkwürdige Situation, dass man sich ungeheuer wohlfühlte und gleichzeitig, das habe ich erst viel später begriffen, gingen alle Erdbebenlinien der Weltkonflikte, gingen irgendwie durch Berlin. In New York hat mir später eine Freundin erzählt, dass die meisten Szenarien, die die amerikanische Armee hatte, für falls die Russen angreifen oder damals war es noch die Sowjetunion, was dann passierte, fingen immer an, die Sowjetunion kassiert Berlin und dann muss USA zuschlagen und so weiter. Wir waren in einem Erdbebenloch von surrealer Bedeutung und viele Künstler waren da aus aller Welt und ja, ich bin geblieben, weil ich diese Stadt immer noch am meisten liebe, in ihrer Großzügigkeit, in ihrer Vielschichtigkeit und in ihrer ungeheuren Bescheidenheit. Die macht sich überhaupt nicht wichtig, zum Unterschied meiner zweiten Heimat.
Sie waren jedenfalls immer da, immer wieder da, dann wieder weg, haben, glaube ich, auch immer eine Wohnung hier behalten. Und jene Novembermauernacht haben Sie in einer Geschichte beschrieben, die man jetzt in Ihrem jüngsten Buch lesen kann, »Die Welt unter meinen Zehen«. Heißt es, und das ist ein Bild, bei dem ich so spontan ans Barfußlaufen am Strand irgendwie gedacht habe. Bei Ihnen ist es aber doch eher so Stadtasphalt gewesen, oft. Ne? Was assoziieren denn damit? Die Welt so nicht in Händen, sondern unter den Zehen?
Eigentlich kommt diese Metapher daher, dass ich stolz bin auf einen Freund, der siebte Mensch, der zu Fuß den Nordpol erreicht hat, war. Und ich habe das versucht zu beschreiben. Ich hatte sein Tagebuch, habe das auch verarbeitet in einer Erzählung und habe mich versucht, in ihn hineinzudenken, wie er da steht und im Tagebuch auch geschrieben hat, da ist nichts. Nach 90 Tagen größter Anstrengung, wo er sein eigenes Essen und Zelt und alles mitschleppt, steht er im Nichts, in einer grauen Suppe minus 9 Grad Celsius. Aber er sagt, alle Längen gerade laufen durch meinen Körper, die ganze Welt gipfelt in diesem einen Punkt und ich stehe da und die Welt ist unter meinen Zehen. Und da fing ich an nachzudenken über ein Thema, das mich literarisch sowieso sehr interessiert, der ganz besondere Augenblick, wo man vergisst, an die Zukunft und an die Vergangenheit zu denken, wo man wirklich lebt. Man steht da und spürt, wie die ganze Welt unter den Zehen ist, auch die gefährliche Welt, auch die bedrohliche Eigen- und Innenwelt. Es ist also eine Metapher fürs Ganze.
Gleich brechen wir auf zu den Stationen Ihres Lebens und Schreibens auch, spielen aber jetzt eine erste Musik, Dieter Brickwell, die Sie sich gewünscht haben. Wir beginnen mit Georges Brassens und seinem Chanson pour l'Auvergnat. Sind wir da schon in Paris der 1960er Jahre, als Sie dort waren?
Ja. Ich bin auch im Zuge der vielen Bekannten aus dem Café Havelka auch nach Paris hinterher, habe dort einen fantastischen Praktikantenjob bekommen bei einem sehr renommierten Architekturbüro. Aber ich war zwischendurch auch, weil die hatten mich nur als Ferienersatz, wie George Orwell, down and out in Paris and London. Also ich war da teilweise obdachlos, habe aber nie im Freien geschlafen, lebte am Contrescarp. Und dort waren die heute berühmten Künstler, damals nicht berühmt da, aus Österreich waren es der Fuchs und der Hundertwasser, aber auch Leonor Fini oder Salvatore Dalí sind da durchgezogen, die interessantesten Clochards. Und mitten hinein in diese Künstlerwelt platzte 61 dieser, ich will sagen Bürgerkrieg, dass General Massu aus Algerien versucht hat, den de Gaulle abzusetzen und de Gaulle hat die Flughäfen blockiert mit Lastwagen und wir stehen, diese ganze Künstlerbande, diese langhaarigen Mädchen wie ich, stehen wir vor einem ganz kleinen Fernseher und der de Gaulle mit seiner großen Nase ist da drin und sagt, Française, Français, aidez-moi. Und da wussten wir, es ist Krise, aber es war eine schlimme Krise, weil wir hörten dann auch als Erste, was dann die Welt erst sehr viel später erfahren hat, dass man bis zu 270 Algerier, da schwankt die Forschung, in die Seine getrieben hat. Ich hatte das am Tag darauf erfahren von Augenzeugen. Und so ist das Leben und das Schreiben immer, die wunderbarsten Märchenszenen sind vergiftet durch die durch Leben und Spannung und Bürgerkrieg und Hass.
Und dieses Lied, was hat es damit auf sich? War das so ein Soundtrack dieser Zeit?
Einerseits ja, am Contres Carpe wurde sehr viel gesungen und gespielt und Brassens war sowieso eine Gottheit. Aber es berührt mich auch der Text sehr, weil es erzählt ja die Geschichte, wie Brassens entkommen war aus einem Lager und wie ihm dann Leute geholfen haben durch Brot, durch Holz und in dem Sinn anlächeln. Und ich war selber sehr angewiesen auf fremde Hilfe, bin manchmal in Studentenheime von schwarzen Studenten gegangen, weil ich gewusst habe, in der Küche kann man da mitessen. Aber ich war auch befreundet, das war so eine Art Ersatzvater, mit einem Wiener Juden, der in Frankreich Zuflucht gefunden hatte, der besonders litt unter diesen Ausnahmezuständen und den Polizisten, die da 61 in kugelsicheren Westen herumgelaufen sind und der auch erzählt hat, wie das so ist, wenn man durch Frankreich flieht. Das war mir sehr nah, dieses Lied.
Elle est à toi cette chanson, toi l'Auvergnat qui sans façon m'a donné quatre bouts de bois quand dans ma vie il faisait froid. Toi qui m'as donné du feu quand les croquantes et les croquants, tous les gens bien intentionnés m'avaient fermé la porte au nez. Ce n'était rien qu'un feu de bois, mais il m'avait chauffé le corps, et dans mon âme il brûle encore à la manière d'un feu de joie. Toi l'Auvergnat, quand tu mourras, quand le croque-mort t'emportera, qu'il te conduise à travers ciel.
Chanson pour l'Auvergnat, Georges Brassens hier in den Zwischentönen im Deutschlandfunk. Unser Gast, die Schriftstellerin Dieter Brickwell, hat sich dieses Lied ausgesucht. Das Schreiben ist heute Ihr Metier, Frau Brickwell. Bis zu diesem Beruf hat es aber doch eine ganze Weile gebraucht. Begonnen hat Ihr Leben in Wien, wo Sie 1941 geboren wurden. Was war das denn für eine Welt, in die Sie da hineingewachsen sind, in der Sie aufgewachsen sind? Es war ja so noch stark die Zeit von Untergang und Neubeginn, auch in Österreich. Was erinnern Sie sich?
Also 1941 geboren heißt, dass ich noch originale Erinnerungen an den Krieg habe. Ab Januar, ab, wie wir in Wien sagen, Jänner, war der Krieg auch in Wien mit Bomben, mit Soldaten, mit Verwundeten, mit Einbeinigen. Und das hat mein Leben geprägt, mit ungeheuer tapferen Müttern. Immer schleppt mich meine Mutter irgendwo hinter sich her. Ich habe ungeheuer Angst, dass ich von ihr losgetrennt werde. Und sie schwimmt, strebt, schiebt sich gegen den Strom und entkommt zwei-, dreimal wirklich dramatischen Situationen, das ich als Kind auch begriffen habe. Und ich glaube, das ist ein Lebensmuster geworden. Aber Kindheit in Wien war damals etwas sehr Düsteres. Erstens waren die Leute sehr verbistert, weil sie sich sozusagen zu spät, zu falsch, das haben sie gespürt, in die falsche Richtung geworfen haben. Sie hatten kein schlechtes Gewissen, sondern nur so eine totale Katerstimmung, die sich bis in die späten 50er Jahre ausgewirkt haben. Die zum Beispiel diese unguten Frauen und Witwen, die in der Straßenbahn ein Mädchen, ein müdes, verjagten, wenn es auf einem Sitzplatz hatte. Geh Kinderl, kannst nicht aufstehen, so auf die Tour. Oder die Nachbarn, die sich gegenseitig belästigt und belastet haben. Ich habe diese düstere Kindheit dann später auch beschrieben. Das war mir einen ganzen Roman wert.
War das Ihr erster Roman, Der Angstsommer? Ich meine, dieses Buch hat nicht in Wien gespielt, wenn ich es richtig erinnere, sondern spielt in Oberösterreich. Das thematisiert die Zeit nach 1945. Ne?
In 1945. Es läuft von Februar bis September. Der Sommer, im Sommer waren wir immer auf dem Lande. Auch im Krieg flieht meine Mutter dorthin, mitten im Schnee und erfriert er fast mit mir. Und da hatte sie einen Bauernhof, wo sie im Sommer immer arbeiten konnte und ich habe auch mitgearbeitet und deshalb habe ich eine oberösterreichische Sommerkindheit. Aber das Besondere an diesem Ort war, dass es dank schlechter Karten der Amerikaner, das ist ein bekanntes Phänomen, wussten die Amerikaner nicht, dass die Grenze am Ramingbach war. Die Russen wussten das alle aber und deshalb waren wir theoretisch amerikanische Zone, aber praktisch waren wir Niemandsland. Und es zog der ganze Schrecken des Nachkriegs bei uns durch. Das hat mich sehr interessiert, was passiert, wenn die offizielle Macht zusammenbricht. Und dann kommen Vagabunden und KZ-Entlassene und Displaced Persons, hat man das genannt, entwurzelte Menschen. Und diese entwurzelten Menschen trieben durch. Und der Angstsommer ist eine Montage von eigenen Beobachtungen, Erzählungen, Recherchen und einer Biografie, die ich mir ausgeliehen habe, eines Mannes, um die herum ich das alles gruppiere.
Und dann gibt es auch einen Roman, der im Wien der 1950er Jahre spielt, Der Kinderdieb, heißt der. Ist das auch eine Geschichte entlang Ihrer Wirklichkeit?
Ja, wobei ich nicht als Hauptfigur da auftrete. Auslöser war, dass irgendein sehr junger Mensch eine Frau umgerannt hatte und die daraufhin bettlägerig war und er sein ganzes Leben per Gerichtsbeschluss bezahlen musste. Das war für mich der Anlass, aber was ich eigentlich beschrieben habe, ist eben dieses düstere Wien und diese verdrossenen Menschen und dieses Unglück, das sich hinter der Freundlichkeit ausbreitet. Und das Charmante an dem Buch ist, dass die offiziell Bösen, also die kleinen Verbrecher und die das Kupfer für den jugoslawischen Krieg von den Friedhöfen gestohlen haben, diese Banden sind die Guten sozusagen. Die nehmen sich meines verlorenen Kinderdiebs an.
Geschichten entlang der Wirklichkeit. Sie merken, dass Sie mir ein Motto, ein Leitmotiv geschenkt haben. Ich will es nicht zu sehr strapazieren, Frau Brickwell. Jetzt vielleicht ganz einfach zur jungen Dieter Brickwell. Was waren Sie denn für ein Typ Kind, für ein Typ Jugend, wenn Sie in den 50er Jahren hier dort aufgewachsen sind? Was hat Sie bewegt, interessiert? Wo soll es hingehen? Hatten Sie eine Vorstellung?
Ja, noch ein kleiner Lobpreis auf das sozialistische Wien. Der damalige Schulaufseher ist meiner Mutter dreimal hinterhergerannt. Zum dritten Mal hat er ungeduldig gesagt, die Arbeiterklasse braucht ihre eigenen Eliten. Und so landete ich auf einem Luxusgymnasium mit lauter Schauspielertöchtern und war, das hatte ich ja gelernt im Krieg, randständig in dieser hochbürgerlichen Gesellschaft. Und ich bin mit ganz berühmten Schauspielertöchtern zusammen gewesen und lernte jetzt staunen, Kultur und Großbürgerlichkeit. Und wusste aber gleichzeitig, wie ich mich immer vorsichtig am Rand verhalte. Aber es hat mir die Liebe zur Literatur verstärkt.
Dann kam aber die Architektur ganz stark ins Spiel. Wie denn?
Heute weiß ich, dass es auch eine ursprüngliche Begabung war, einfach Raum und Zeit und Farbe alles gleichzeitig zu sehen und gestalten zu können. Aber ich hatte auch einen sehr praktischen Grund. Einerseits interessierte mich diese ganze Nomenklatur von Mathematik bis Schönheit bis Kunstgeschichte. Und ich wusste als Unterschichtskind, weil meine Mutter war ja dann am Ende Heimarbeiterin und Hilfsarbeiterin, mit Architektur kann ich mir mein Geld verdienen. Damals haben noch nicht die Computer gearbeitet, sondern die Praktikanten. Ich wusste, damit kann ich in die Welt ziehen. Und das war der Hauptgrund.
Architektur, Stadt- und Regionalplanung waren Ihre Fächer. Das heißt, Sie wollten nicht unbedingt Gebäude bauen, sondern haben schon von Anfang an sich mehr für das größere Ganze interessiert, für Räume, für Städte, für infrastrukturelle Dinge, also für die Entwicklung auch von diesen Strukturen?
Ja, schon, weil das diese Strukturen, die sich durch die freie Landschaft zogen, das war schon sehr spannend. Oder auch Stadt. Ich meine, ich bin ja nun in einer sehr schönen Stadt aufgewachsen, die damals allerdings noch sehr dunkelgrau war. Aber der eigentliche ausschlaggebende Grund war, dass ich dann in den USA gelernt habe, wie man Armut bekämpfen kann. Dass der Regionalplaner ungeheuer interessante Instrumente hat, armen Vierteln mit gemischten Programmen auf die Beine zu helfen.
Wie kommt denn eine österreichische Studentin der 60er Jahre nach New York? Ich habe mich bei ihr in vielen Städten gefragt. Heute ist es so fast so selbstverständlich geworden, dass die jungen Leute halb um den Globus chatten, bevor sie ihren Beruf bekommen. Ich werde da immer ganz ehrfürchtig, wenn ich lese New York, Paris, Berlin, Helsinki, über Israel werden wir noch gesondert sprechen. Ja, New York.
Ja, das New York kam, weil ich, über Israel werden wir gesondert sprechen, weil ich von Israel nach Berlin gegangen bin. In Berlin studiert habe dann und am Ende des Studiums war Wirtschaftskrise, 1967. Und da kam ich auf die Idee, mich um ein Stipendium in die USA zu bewerben. Und da gab es das Berliner Luftbrückenstipendium. Und ich habe da frech Französisch, Englisch vor diesem Screening Committee geredet und habe ihnen erzählt, dass die Regionalplanung wichtig wäre und ich könnte mich da vervollkommnen, weil ich bisher ja nur Architektur studiert habe. Und ich habe denen irgendwie imponiert und die wollten mich auch nehmen und haben gesagt, tja, aber Sie sind doch Österreicherin, da können wir Sie doch nicht mit einem Berliner Luftbrückenstipendium schicken. Und dann habe ich gesagt, als ob ein schwangeres Mädchen zu ihrem Vater spräche, dann heirate ich halt meinen Freund. So. Und dann wurde ich Berlinerin, was ich eigentlich eh schon immer sein wollte. Ich glaube, der Freund war auch sehr zufrieden damit. Wir sind heute noch verheiratet. Und so ging ich nach New York und dieser Berliner Freund als mein Mann mit. In New York waren wir dann sehr willkommen. Erstens hatte ich das Glück, auf der Columbia University dann wirklich bei Percival Goodman meine Erfahrungen zu sammeln, wie man mit den verschiedensten Mitteln helfen kann, der Armut auf die Beine helfen kann, mein Lebensthema dann in meinem Geldberuf. Aber ich hatte eine Schwiegermutter, die sehr widerständig und sehr vielen jüdischen Familien geholfen hat. Und als wir zwei in New York aufschlugen, da hatten wir schon eine Wohnung, da hatten wir schon Freunde und da hatten wir schon Einladungen, weil da war eine jüdische Community, die auf ihre Berliner Verbündeten stolz war und die uns sehr willkommen hießen.
Eine wichtige Station zuvor für Sie, Dieter Brickwell, war Israel. Ganze 3 Jahre, wenn ich richtig gerechnet habe, sind Sie dort gewesen. Was haben Sie dort gemacht?
Naja, das fing wieder mal mit der Wiener Bohème im Café Havelka an, dass ich gesagt habe, jetzt war ich in Paris, jetzt habe ich da gearbeitet, jetzt würde ich gern woanders arbeiten. Und dann hat einer gesagt, ach, ich kenne da jemanden, einen Wiener, der Walter Perl, der ist da im Messegeschäft tätig, den schreiben wir. Und dann bekam ich 2 Monate später einen Brief, your friendly welcome to our office, Aryeh Elchanani. Was ich damals nicht wusste, dass das der Architekt des Yad Vashem war. Und ich fiel wie das Sterntaler-Mädchen mitten ins Glück. Erstens war ein ungeheuer sympathischer alter Russe, der immer Witze erzählt hat über die alten Russen und aufs Knie sich schlug und sagte, I sat on the lap of Shalom Aleichem. Er war noch einer, der noch den alten Shalom Aleichem gekannt hat. Und ich war als blondes, vaterloses Mädchen irgendwie sehr beliebt. Also ich rannte da herum und sie hatten einen Film gesehen über ein uneheliches Kind, das Dieter Batadam hieß. Und das war dann auch mein Spitzname. Dieter, die Tochter Adams. Ich hatte keine Familie, ich hatte keinen Reichtum, ich hatte keinen Dünkel, ich hatte nichts. Und die haben mich einfach adoptiert. Die heißt, das waren die Leute rund um den Architekten, das waren die Leute, die ich so am Strand traf. Das war eine Community damals, das kann man sich heute kaum noch vorstellen. Es waren die Kinder der idealistischen Sozialisten der 20er Jahre in Berlin, Rumänien und Paris. Da war ein sozialistischer Traum und da war ein architektonischer Traum. Heute sagt man Bauhaus Tel Aviv. Ich sah damals einfach nur schöne, wohlproportionierte Häuser. Ich wohnte in einem, ich arbeitete in einem anderen und ich zog durch diese Gassen und Straßen. Ich habe es 20 Jahre später wieder besucht. Es ist erschütternd schön.
Was war das im Nachhinein für eine Erfahrung für Sie?
Es war die Erfahrung, endlich einmal nicht ganz am Rande zu stehen, sondern von einem Kollektiv angenommen zu werden. Kulturelle, dichte Gespräche führen zu können, geistige Ambiance zu haben und mitten dazuzugehören, weil die haben mich immer aufgenommen, wer immer diese Gruppen waren. Ich bin ja dann auch vermittelt durch Sabres, also durch junge Israeli, nach Masada gekommen. Und zwar war ich zu den Wochenenden, die ich hatte, mit dem Bus in die Wüste gefahren und sah diesen ungeheuren Bergstock im Abendlicht. Und neben mir sitzt eine Frau und ich rede mit ihr auf Französisch und sie sagt, sie wohnt da, sie ist da in der Polizeistation. Das war nur ein Häuschen. Und dann bin ich spontan mit ihr ausgestiegen und bin um 4 Uhr früh auf den Berg hinauf und habe das unglaublichste Morgenrot gesehen, das man sich vorstellen kann. In der Wüste gibt es kein Schwarz, sondern aus dem Tiefblau kommt die Farbe heraus über Grün, Orange. Und das habe ich überall herum erzählt. Und dann haben die gesagt, das kannst du jetzt im nächsten Jahr jeden Tag haben. Du musst dich nur Yigal Yadin anschließen. Und das waren 200 Leute, davon 50 junge Soldaten, 150 Volunteers aus 70 Nationen. Und dann haben wir diese Festung freigebuddelt. Ich an der Südburg.
Wie es dann weiterging mit Ihnen als ja, europäische, also europäischer Politikerin, könnte man sagen, als Armutsbeauftragte der Europäischen Kommission. Von dieser Wirklichkeit sollen Sie uns später erzählen, Dieter Brickwell. Jetzt folgen hier im Deutschlandfunk die Nachrichten ein paar Minuten. Bis dahin hören wir eine erste Gitarrenmusik. Ein Stück von Isaac Albéniz, französischer Komponist des 19. Jahrhunderts. Es spielt einer der größten der Gitarrenkunst, André Segovia. Das Stück kennt, glaube ich, jeder. Mit Gitarre haben Sie es, ne?
Ja, das fing in Paris an mit den vielen Gitarristen, aber der Mann, dem ich verfiel, ist auch Gitarrist. Das muss ich hier zugeben.
Und wir hören Asturias, die Suite Española Nummer 1. Mit Joachim Scholl am Mikrofon zu Gast ist heute die Schriftstellerin Dieter Brickwell. Und dieses Lied von Friedrich Holländer spielen wir für Sie, Wenn ich mir was wünschen dürfte. Und mit der Sängerin hat es eine besondere Bewandtnis. Davon gleich mehr.
Man hat uns nicht gefragt, als wir noch kein Gesicht, ob wir lieben wollten oder lieber nicht. Nun geh ich allein durch eine fremde Stadt und ich weiß nicht, ob sie mich lieb hat. Ich schaue durch die Stuben, durch Tür und Fensterglas und ich warte auf etwas. Wenn ich mir was wünschen dürfte, käm ich in Verlegenheit, was ich mir denn wünschen sollte, eine schlimme oder gute Zeit.
Die Zwischentöne im Deutschlandfunk mit einem Lied von Friedrich Holländer haben wir den zweiten Teil unserer Unterhaltung mit Dieter Brickwell eröffnet. Die Wiener und Berliner Schriftstellerin ist zu Gast und sie hat sich auch dieses Lied gewünscht. Gesungen hat es Sophia Brickwell. Opern- und Chansonsängerin, das ist ihre Tochter, nicht wahr?
Ja, und was mich an dem Lied berührt, ist, dass da so ein starker Ausdruck auch des Textes ist, nicht? Es kommt ja selten zusammen, das hat sie auch einmal geschrieben in einem Lebenslauf, es kommt selten zusammen, dass die Ausbildung einer Opernsängerin gefragt wird und abgerufen wird, also die volle Stimme, aber gleichzeitig auch der volle Wortausdruck. Und diese Lieder, die sie singt, sind im Mikrokosmos ein ganzes Schicksal oder ein ganzes Stück Welt oder ein ganzes Stück Untergang. Und diese Sehnsucht nach dem Traurigsein ist ja auch ein Thema, das meine Literatur durchzieht. Da haben wir uns berührt, die zwei Künstlerinnen.
Wir waren vorhin bei den ersten Stationen Ihres Berufs vor der Literatur. Jetzt öffnen wir mal Ihre Akte Europa. So heißt auch ein Buch von Ihnen, ein preisgekrönter Essayroman. Ganz schlicht gefragt, Frau Brickwell, wie kamen Sie als Architektin, Spezialistin für Stadt- und Regionalplanung nach Europa, konkret nach Brüssel, zur Europäischen Union? Berlin war, glaube ich, wieder der Startpunkt.
Der Startpunkt war, dass man in Krisen immer gerne Frauen nimmt. Wir hatten damals die erste Energiekrise. Das war eine Ölpreiskrise, 72 und 75. Und ich arbeitete beim Stadtentwicklungssenator und es war ganz, ganz schwierig, weil die Politik sagte, da muss was geschehen. Es ähnelt sehr der heutigen Zeit. Es muss was geschehen, erneuerbare Energien weg vom Öl, hieß es damals. Und dann sagte der damalige Senator Harry Ristock, ach, das soll mal die Dieter machen. Das ist eine Sache für Frauen aus der Schwierigkeit, uns herauszuführen.
Nur kurz dazwischen gefragt, damals waren Sie schon beim Berliner Senat?
Ja.
Angestellt.
Ja, ich war ja gekommen mit guten Diplomen. Ich hatte ein amerikanisches, ich hatte auf der Uni noch gearbeitet.
Einen Doktortitel?
Ja, den habe ich mir dann auf der Universität erworben. Und dann irgendwann wollte ich nicht dieses Repetitive der Universität, ich wollte gestaltend arbeiten. Und mit zwei Kindern wollte ich nicht als freie Architektin arbeiten. Da hat man überhaupt keine Nachtruhe mehr. Und der Senat brauchte mich als Planungsreferentin, als Zukunftsordnerin, als Innovation Manager. Es gibt diesen Beruf in Deutschland, aber es gibt nicht diesen Begriff. Und deshalb hat man mir das auch zugeschoben. Die Männer trauten sich nicht, die Abteilungsleiter. Und dann saß ich da mit 18 Wissenschaftlern als junge Referentin und 2 Millionen. Und sollte das Energieleitbild für Berlin machen. Das haben wir auch geschafft mit vielen Wenns und Achs. Und dann gab es einen großen europäischen Kongress. Und ich erzählte in meiner Hast viel zu schnell. Und dann haben gleich 2 hochrangige EU-Vertreter, also von der Kommission, der eine für Energie zuständig, der andere für Regionalpolitik, mich zum Mittagessen gebeten in ein geheimes Kämmerlein und haben gesagt, das ist ja interessant und diese kombinierten Projekte, die Sie da vorschlagen und. Und dann war ich drin in diesem Zirkus. Man muss sich das so vorstellen. Ich kam aus der Kommunalpolitik offiziell. Ich war ja Angestellte des Senats. Ich war eine Frau. Ich war eine Deutsche, die österreichisch redete. Weil die haben immer gesagt, ihr müsst mehr Deutsche haben. Und die haben gesagt, die Deutschen sind immer so ernst. Ich war ja nicht so ernst. Und wurde auch, ja gut, ich war sozusagen eine angenehme Mischung für die Leute. Und ich konnte Englisch, Französisch und Deutsch durcheinander quatschen. Und ein bisschen was gewusst habe ich natürlich auch, also da will ich jetzt nicht zu bescheiden sein. Und dann haben die mich immer so weitergereicht als heißen Tipp. Und so habe ich in verschiedensten Direktionen, die sich mit Beschäftigung, die sich mit Wirtschaftsimpulsen, die sich mit Energiestrategien und mit Regionalpolitik auseinandersetzen. Also am meisten habe ich für die Regio gearbeitet.
Nochmal zu meinem Verständnis, das begann also schon in den 70er Jahren. Direkt als sozusagen...
Nein, das zog sich hin bis Anfang 80.
Weil, also nach den Ölkrisen
ja,
sozusagen ging es los.
Und wir hatten die Pläne.
Und waren Sie denn dann direkt, also wenn Sie sagen, Sie wurden dann ausgeliehen, sind Sie denn dann direkt nach Brüssel gezogen? Hatten Sie dort ein Büro, ein Amt, Mitarbeiter oder wie muss man sich das da vorstellen?
Ein Büro hatte ich am Ende schon, später dann in den letzten Jahren, aber ich bin immer gependelt. Das heißt, ich war 2-3 Tage in Brüssel und den Rest habe ich zu Hause erarbeitet. Also das heißt, neben meiner normalen Senatsarbeit, die ja auch lief, insbesondere in den 90er Jahren, weil da war die große Zeit gekommen, wieder mit gemischten Projekten die Arbeitslosigkeit im Osten zu bekämpfen. Das ist eine eigene Geschichte. Das war aber wieder für Europa sehr interessant, weil es ja viele Regionen gibt, die ähnlich wie Ost-Berlin oder die neuen Länder ökonomische Schocks erlebt haben. Das ist ja gar nichts so Besonderes. Es war nur die Dimension und die kurze Zeitspanne, innerhalb der das passiert ist, das Besondere. Aber die Struktur eines solchen Ablaufes, die ist oft und oft passiert. Das kennt man unter Regionalplanern. Und man muss sich das so vorstellen. Wir hatten Netzwerke, wo das arme Baskenland neben einer armen Region Frankreichs mit einer nicht ganz so reichen Region, Norwegen war da auch assoziiert, und Schweden und alles, saßen wir beisammen und haben unsere Strategien ausgetauscht. Mhm. Wie Jugendliche ihre Platten austauschen.
Aber ich kann es mir immer noch nicht so richtig vorstellen, was man dann genau macht. Heißt das denn, man reist dorthin, man schaut sich die Gegenden an und dann schreibt man einen Bericht und dann gibt es Fördermaßnahmen, Fördergelder? Wie analysiert man denn erstmal solche Strukturen? Wie lernt man das kennen?
Wir haben diese Fördermaßnahmen entwickelt. Es gab so verschiedene Kampagnen. Die Kommission hatte eine Idee, man muss in die und die Richtung denken. Wie kann man das machen? Wie kann man zum Beispiel arbeitslose Jugendliche integrieren? Oder was macht man mit älteren Arbeitslosen? Wie kann man das mit Umweltschutz kombinieren? Und lauter solche Sachen. Und wir haben dann Modellexperimente entwickelt. Man muss sich alles vorstellen. Man hat recherchiert, das war ein Projekt. Man hat Modellprojekte entwickelt und in verschiedenen Regionen implantiert. Und man hat dann in Form von Netzwerken, die sich alle 2 Monate getroffen haben, die Erfahrungen verglichen und hat dann wieder als Evaluatorin gearbeitet, um bei anderen Regionen nachzuschauen und zu sagen, aha, so haben die das gemacht und wieder einen Bericht geschrieben. Also es war ein sehr komplexes Arbeiten. wo man in den Regionen auch viel herumgekommen ist. Ich war schon viel in Brüssel, aber ich war auch in ganz Europa unterwegs.
Eine dieser Erfahrungen haben Sie literarisch zu einer Ihrer Geschichten aus 100 Jahren verarbeitet. Das ist Ihr jüngstes Buch. Und die Erzählung heißt »Die bulgarische Taufe – Eine Reise in die Armut Europas«. Das ist ein sehr bewegender, intensiver Text mit vielen Menschen, die Sie in Bulgarien in Ihrer Funktion getroffen haben. Und es geht auch beständig um die Frage dieser Menschen, wie kann Europa uns denn helfen, wenn es zum Beispiel um einen Kredit für ein Unternehmen geht. Und dann muss die Erzählerin oder sagen wir mal besser Dieter Brickwell, die Europabeauftragte und Schriftstellerin, jetzt oft sagen, ja, das ist gar nicht so einfach. Erzählen Sie mal von dieser Reise. Was hat sich da zugetragen?
Naja, es ist eigentlich die Geschichte von intensiven Erwartungen. Die Geschichte erzähle ich ja so, sonst wäre es ja ein Essay oder es wäre vielleicht sogar nur ein Sachbericht, dass ich das Ganze einkleide oder verbinde mit einem Erlebnis einer Balkanreise, die in einer Taufe gipfelt, mitten im Balkan in einem kleinen Kloster. Und mich hat natürlich, das muss ich jetzt als Fußnote sagen, literarisch fasziniert, zwischen diesen beiden Erzählebenen, dem Argumentativen und dem romantischen Hin und Her mich zu bewegen. Aber was mich bewegt hat zu dieser Geschichte, ist diese Erwartungshaltung, die einmal diese Bulgaren hatten. Die Geschichte handelt ja 2002, bevor Bulgarien beitrat. Und die Bulgaren kamen mit so einer ehrlichen Freude, jetzt wird alles anders, jetzt wird alles besser. Und gleichzeitig hat diese junge Generation, die da wegen einer Taufe in die Tiefen des Balkangebirges fuhr und uns mitgenommen hat, uns ältere Generation, die hat ihre Erwartungen gehabt. Und wir oder ich jetzt in dieses Reisen eingebunden und in diese, wie soll man sagen, Zwischensituation, wo man nicht angekommen ist, wo man nachdenkt, wo man auch aufpassen muss, dass einem nichts passiert, nimmt man sehr viel mehr wahr. Und da ist mir auch klar geworden, dass die Erwartungen meiner Generation nicht erfüllt wurden von uns selber und von den oder durch die widrigen Umstände zerstört wurden. Und eigentlich ist es eine sehr einfache Geschichte, die sehr komplex ist, nämlich wie wir unsere Ideale, die auch Europa hat, nicht durchsetzen können. Das konkrete Beispiel, was Sie ansprechen, wo dann einer der Protagonisten, ein junger Skandinavist namens Nenov, meint, er könnte jetzt Unternehmen gründen, um die Heilwasser, die dort frei herausfließen, zu verkaufen. Und ich ihm dann erklären muss, dass Europa zwar die kleinen Unternehmen und die Unternehmensgründer und die kleinen Regionen und die Armut meint, aber sich selber gefangen hält im Subsidiaritätsprinzip. Das heißt, Europa sagt dann wieder ganz unfreiwillig perfide, wenn dich nicht der Staat vorschlägt und wenn dich nicht eine staatliche Organisation vorschlägt, dann können wir das nicht überblicken und dann halten wir uns zurück, weil wir fürchten uns vor der nationalen Ebene, die uns dann auf die Finger haut. Das ist der Subtext, den sie nie sagen würde. Aber ich sage das aus intensiver Erfahrung. Die Kommission denkt wunderbar, also zumindest diese fördernden Teile, und ist dann unter der Diktatur des nationalen Gehabes total eingefangen, eingekastelt und kann es nicht besser machen.
Wir werden später noch so auf die aktuellen Bezüge zu und Ihrer Europastimmung kommen. Aber was war das damals für eine Zeit? Sie sagen 80er, 90er Jahre. War das noch die wirklich auch die europäische Aufbruchszeit, als alles nach Europa wollte, besonders nach 89, als dann ja, sich die Weltgeschichte änderte mit dem Wegfall des Eisernen Vorhangs? War das noch europäische Aufbruchsstimmung? Fühlten Sie sich so?
Die, die europäische Familie nennen würde, also dieser Kreis, der dort ständig interagiert in Brüssel auf Empfängen, das sind Parlamentarier, die reden mit Kommissionsvertretern, die Kommissionsvertreter reden mit so Leuten in ihrem Ratgeberumkreis wie mir und die Politiker, die ständig in Brüssel sind, sind auch da. Das ist so wie eine Familie, die sehen sich ständig bei Empfängen. Die Stimmung in den 90er Jahren war keineswegs mehr eine Aufbruchsstimmung. Im Gegenteil, es traten ja ständig Länder bei. Es wurde immer komplizierter. Mehr Sprachen, mehr Abstimmungsgespräche, mehr Kulturen. Zum Beispiel der Beitritt der Ostländer hat einen starken Formalismus gebracht. Aus zwei Gründen. Einmal, wenn es sehr komplex wird, wenn man plötzlich 27 ist, muss man sich sehr viel mehr an die Regeln halten. Man kann nicht mehr so viel informelle Gespräche machen, man kann nicht mal so einen Seitenweg machen. Da ist man nicht mehr elastisch genug. Man bewältigt diese Komplexität nur durch steife Regeln. Und der andere Grund war, die brachten auch eine administrativ steife Kultur mit. Das waren die neuen Preußen. Die Polen und die Lettländer. Ich weiß nur, wir hatten dann plötzlich eine Lettländerin, die war empört, dass ich ohne Genehmigung und ohne Einladung bei ihr reingerauscht bin. Ich hatte einen Hausausweis. Ich war gewohnt, immer einen Kaffee zu kriegen. Und dann schaute mich an und sagt, wir haben ja keinen Termin. Und ich mir dachte, du bist eine Formalistin.
Das heißt also, den Bürokratismus, den man immer der Europäischen Union vorwirft, der kam teilweise von den neuen Beitrittsstaaten?
So kann man das nicht sagen. Der Bürokratismus bestand auf bestimmten Ebenen immer schon. Also zum Beispiel bei dieser ganzen Agrarverwaltung oder dort, wo sie auch zu kleinteilig Gesetze gemacht haben, die alles Mögliche dem Gott der Handelsfreiheit opfern wollten. Aber Arme der EU, das ist ja so ein vielarmiges Geschöpf, die Arme der EU, die bisher großzügig waren, innovativ und entwickelt haben, die wurden gefesselt, nicht direkt durch die Ostländer, die waren schon neugierig und hilfreich und wollten diese Förderungen und diese neuen Ideen haben, sondern einfach durch dieses Wechselspiel von starren kulturellen Haltungen, die mitbrachten und durch die Komplexität der großen Zahl. Das hat alles zusammengewirkt und eine Freundin im Parlament hat das zusammengefasst, ihren Kulturschock, indem sie sagte, seit neuestem sehen wir mitten im Juli Frauen im Pelz. Das war die andere Kultur der immer gut angezogenen Osteuropäer oder Mitteleuropäerinnen.
Am Ende dieser Erzählung beschreiben Sie den Abflug, also raus aus dem Land, wieder so in die internationale Welt der Flughäfen und wieder zurück ins reiche Europa. Und nochmal Stichwort Armutsbeauftragte. Und Ihr Text heißt ja auch Reise zur Armut Europas. Wie war das denn, dieser riesige Kontrast? Also Sie beschreiben das auch so ein bisschen als so ein Jet-Set-Verhältnis. Ne? Man fliegt dann ein in so ein Land, trifft Menschen, die im Monat das verdienen, was sie fürs Taxi ausgegeben haben, um ins Hotel zu kommen. Wie bekommt man denn da überhaupt noch ein wirtschaftliches Verhältnis hin, wenn die Unterschiede so gewaltig sind in den Einkommen und in den Vermögen, dass man da wirklich das Gefühl hat, es sind völlig verschiedene Welten?
Also die Welt, die ich dort erlebt habe, eher außerhalb von Sofia, sondern eben auf dem Lande, war ja auf gewisse Weise eine heile Welt. Die war ja mit sich im Reinen. Das heißt, da wuchs das Gemüse, da gediehen die Kräuter, da lebten die Leute auf dem Lande und haben zwar sehr wenig verdient, hatten aber eine Menge Überlebenstechniken und Nebeneinkünfte. Und was ich jetzt sozusagen über die Abstraktion, was ist das Gute, was wäre der Fluchtpunkt des Ganzen, gesehen habe, ist, dass diese bulgarische Armut eine bulgarische Einfachheit sein könnte. Wenn ihre aus der Verzweiflung geborene oder auch aus der Nichtentwicklung einer gesunden, aufgeklärten Gewaltenteilung entwickelte Korruption oder Misswirtschaft oder sie sind nicht ein Failing State, aber ein nicht gut funktionierender Staat, wenn die gut funktionieren könnten auf der regionalen Ebene, dann wären sie für uns eher ein Lebensmodell in ihrer Einfachheit. Aber das Gegenteil war der Fall. Wir haben die, und das beschreibe ich auch in dieser Erzählung, wir, das heißt die Westeuropäer, haben die neuen Beitrittsländer überrollt mit unseren Massenprodukten und haben deren Regionalprodukte kaputt gemacht. Und jetzt rufen wir nach einer regionalen Subsistenz und wir sollen alle schön bescheiden leben. Wir müssen nur nach Bulgarien schauen, wie die da gelebt haben. Da ist das Lebensmodell. Unsere offenen Administrationsmodelle tauschen gegen deren einfaches Lebensmodell. Das wäre ein Stück in die Zukunft.
Jahrzehnte waren Sie in dieser Tätigkeit, Frau Brickwell. 80er, 90er Jahre bis Anfang der 2000er. Dann sind Sie, glaube ich, richtig offiziell in Ruhestand gegangen, um sich dann ganz dem Schreiben zu widmen. Gleich kommen wir da drauf. Was würden Sie denn sagen, wenn Sie auf Ihre europäische Karriere zurückschauen? Was waren denn so die ganz großen Momente, vielleicht auch Wendepunkte in ihrem Denken? Oder sind Sie eher im Groll geschieden? Oder sagen Sie, es war eine große Zeit?
Nein, wir haben sehr gute Sachen gemacht. Mit wir meine ich die vielen Kollegen und Mitwirkenden, die wir hatten in diesen Netzwerken quer durch die Regionen. Wir haben wirklich sehr viel erreicht, indem wir Jugendlichen Perspektiven gegeben haben, indem wir älteren Menschen Perspektiven gegeben haben, indem wir in Regionen neue ökonomische Impulse eingepflanzt haben, also gezeigt haben, was man mit europäischem Geld machen kann. Da bin ich mit mir und den vielen Menschen, die zusammengewirkt haben in meinem Umfeld, sehr im Reinen. Es wurde dann schwieriger, aber das Einzige, was ich derzeit sozusagen negativ anlaste oder nachtrage in diesem Umfeld, in dem ich gearbeitet habe, war, dass wir viel zu wenig Hilfen hatten von der Europäischen Kommission, Reklame dafür zu machen. Das heißt, darüber Bücher zu schreiben und das den Leuten als Vademecum mitzugeben. Es kommen wie Untote die Probleme immer wieder, jetzt sind sie wieder da. Wie kann man mit erneuerbaren Energien gleichzeitig Arbeitsplätze schaffen? Oder wie verhindert man, dass irgendwo Arbeitsplätze abradiert werden? Wie kann man Synergien herstellen? Das haben wir alles schon gelöst, diese Probleme, aber sie liegen in irgendwelchen Aktendeckeln anstatt in leuchtenden kleinen Büchern.
Wir wollen jetzt gleich das versprochene Kapitel aufschlagen, wie Sie zur Schriftstellerin wurden, Frau Brickwell. Und dass Sie es eigentlich immer schon gewesen und geblieben sind. Zuvor hören wir wieder Musik, wieder Gitarre. Eine ganz berühmte Melodie aus Antonio Vivaldis Konzert in D-Dur. Und erneut spielt ein Meister seines Fachs, John Williams. Was verbinden Sie denn mit dieser Musik?
Vor allem, dass wir im alten Kreuzberg, hat das mein Mann einmal selber mit Winnie Radeke aufgeführt und ich durfte nicht hin, weil ich mit dieser kleinen Tochter, die vorhin so wunderbar gesungen hat, gerade ja in den Wochen war und nicht riskieren wollte, dass mir die Milch versiegt und bin zu Hause geblieben. Und jetzt kann ich es mir in Ruhe anhören.
John Williams hat Antonio Vivaldi gespielt für Dieter Brickwell. Die Schriftstellerin ist unser Gast heute in den Zwischentönen im Deutschlandfunk. Und jetzt blenden wir noch einmal zurück ins Wien ihrer Kindheit, Frau Brickwell. Mit 7 Jahren soll es mit dem Schreiben losgegangen sein bei Ihnen. Und dann, so habe ich es gelesen, soll es aber auch gleich wieder aufgehört haben. Wie denn?
Das Schreiben war meine Berufung und dann erlebte ich gleich, was meine erste Verlegerin Early Writers Problem nannte. Ich musste das 3-mal vorlesen, bei der Lehrerin, bei der Direktorin, bei der Schulaufsicht. Und dann habe ich mir gedacht, oje, so gut schreibe ich nie wieder. Und wenn ich mich wiederhole, dann sagen sie alle, das ist eine Wiederholung. Und wenn ich was anders schreibe, sagen sie, es ist nicht so
was
gut.
Was war das denn?
Das Gewitter.
Das Gewitter, ein Gedicht oder ein...
Nein, eine Beschreibung des Gewitters.
Und das war so toll, dass das alle sagten, Leute, hört mal die kleine Dieter.
So war das, weil, wie mir später Erich Frieder mal sagte, wenn einem etwas wirklich wehtut, dann kann man wirklich gut drüber schreiben. Und ich hatte mich ja gefürchtet.
Aber waren Sie da nicht stolz wie der kleine Oskar, sag ich mal? Ich meine, das ist doch toll.
Nein, ne? Weil ich merkte, wie die übrige Klasse immer mehr zurückschreckte von mir. Ich führte die Einsamkeit. Also kurzum, ich habe den Mund zugemacht und mich aufs Erzählen verlegt, aufs Plappern, aufs Reden. Und habe mir gedacht, wenn ich groß bin, dann fange ich wieder an. Und als ich dann größer war, in dieser bürgerlichen Bildungsbürgergesellschaft, in der ich dann hineingesetzt war, dann bin ich beflissen der Literatur immer hinterher und bin unter anderem ins Libresso gegangen, weil dort angesagt war, dass neue Dichter dort ihre neuen Gedichte lesen würden.
Libretto?
Libresso hieß das, genau. Mhm. Espresso und Buch.
Ja.
Und ich war dann so angefüllt mit Erwartung und im Kopf hatte ich so, füllest wieder Busch und Stahl, still mit Nebelglanz, lösest endlich auch einmal meine Seele gern und so weiter. Und der Erste, der da antrat, das war der Ernst Jandl, der stellte sich hin und sagte, Schützengraben, Schützengrumm, Schützengrumm, retetetete, retetetete. Und damit schoss er mir diese ganze bürgerliche, diesen bürgerlichen Panzer weg. Als Nächster kam der Röhm und hat seine Selbstmordgedichte vorgelesen. Ich lieg so gern auf Wasserleichen, sie sind so wach und doch noch menschlich. Und so weiter. Ich kann noch mehr zitieren, aber das mache ich jetzt nicht. Und da wusste ich, wo meine Heimat ist. Das sind die Aufmüpfigen, da gehöre ich hin. Diese Leute, ich habe dann 3 Jahre später auch wirklich Kontakt zu ihnen bekommen und unter ihnen als geschichtenerzählendes Wesen auch einen Platz gehabt. Nicht als Frau, Frauen waren nicht sehr geachtet bei diesen Leuten, nicht als Partner, aber so eine erzählende Jugend, das haben sie sehr wohl gelitten. Aber ich konnte nicht anfangen zu schreiben, weil damals das nicht abgerufen wurde. Das war die Zeit der Literatur konkret, das war die Zeit der Experimente, das war die Zeit, dass man durch Happenings die Leute erschreckt hat. Man konnte eine ganze Stadtgesellschaft erschrecken, indem man öffentlich ein Klavier zerhackt hat. Heute würde das niemand mehr hinter dem Ofen hervorholen. Und so habe ich mir das Schreiben immer aufgehoben, immer aufgehoben. Irgendwann unter dem Apfelbaum in den Ferien in Lunds am See habe ich gesagt, Dieter, auf was wartest du noch?
Zu dieser Szene kommen wir noch, aber lassen Sie uns noch ein bisschen bei dieser legendären Truppe bleiben. Die Wiener Bohème war das. Das ist heute der Terminus technicus. Er ist schon öfter gefallen hier in unserer Sendung. Und das waren eben Ernst Jandl, H.C. Artmann, Oskar Wiener, Gerhard Rühm. Wie muss man sich das vorstellen? Da ging man ins Café und da saßen die dann und dann setzte sich die junge Dieter dazu, mehr so Groupie-mäßig. Sie sagten ja, Frauen, das waren schon alte Machos, ne, die Kerle irgendwie. Haben Sie denen vielleicht auch mal was gezeigt? Oder?
Also der Kontakt war ja kein Internet, keine Telefone, das war ein Orbit. Hm. Der Orbit begann meistens im Havelka. Dann zog man weiter zu Rosi, wo es diese wunderbare Drehorgel gab und endete im Café Sport. Oder wenn es ganz spät war, dann in der Hölle, weil die hat erst um 2 Uhr nachts aufgesperrt. Manchmal ist man aber auch bis 2:30 hinter der Säule im Havelka gesessen. Man ist hingegangen und hat geschaut, wer da sitzt. Die Frau Havelka hat emsig darauf geachtet, dass man keine Tische gewechselt hat. Wenn man dann irgendwo, ich bin oft im Schutz der alten Tanja Tschuppik herumgesessen, die Witwe des Walter Tschuppik, Redakteur im Prager Tagblatt, worauf sie so stolz war. Aber wenn man dann gesehen hat, oh Jesus, dort sitzt ja der Hakel, der hat ja viel Interessanteres zu erzählen. Und man wollte dahin und schönen guten Tag sagen und einen Kaffee trinken, hat sie gesagt, nein, Fräulein Dieter, Sie bleiben jetzt da sitzen, bei mir werden keine Tische gewechselt. Der Herr Havelka war noch strenger, der hat die Leute auch rausgeschmissen, wenn sie spanische Revolutionslieder sangen. Ja, dann hat er auch berühmte Leute rausgeschmissen. Herr Schönwald, dort ist die Tür, habe ich selber erlebt. Aber in dieses Havelka sind alle gekommen. Ob Sie es glauben oder nicht, ich habe dort Henry Miller kennengelernt.
Wollte ich gerade fragen, Frau Brickwell, als ich das gelesen dachte ich, Donnerwetter, also Besucher wie Elias Canetti oder Henry Miller, ich meine, das sind Riesen der Literatur gewesen und die kamen dann einfach so ins Café und Sie haben dann Tag gesagt?
Ja, wir sind ja immer an diesen runden Tischen gesessen und ich weiß gar nicht, wie das mit Elias war, wir haben uns dann oft auch in London getroffen. Wir sind da rund um den Tisch gesessen und hat man was Gescheites gesagt, dann ist man aufgefallen und hat man sich wieder irgendwo getroffen. Mit Henry Miller war das ganz anders. Ich saß allein an einem Tisch, weil es war erst 6 Uhr Nachmittag. Und dann kommt so ein alter Herr zu mir und fängt an, ob ich Englisch kann. Und ich habe mir gedacht, da hat sich jetzt ein amerikanischer Tourist her verirrt.
Sie haben ihn
und dann
gar nicht
hat er
erkannt,
irgendwas erzählt von seinem Haus, hat aber nicht Big Sir gesagt und nichts. Und wir haben geredet. Und dann hat er gesagt, wie so das Liebesleben sei. Und ich habe gesagt, ja, die Männer hier und das und jenes.
Ach,
und wir haben
uns köstlich amüsiert. Der alte Casanova.
Ja,
der wollte ganz, was, oder?
Nein. Ach wo. Nein, er war so einfach nur begeistert, dass wir über das Leben reden. Und wir haben uns wirklich gut unterhalten und ich merkte so irgendwie schon, dass die Leute so ein bisschen herschauen, aber wurscht. Und dann musste ich irgendwann aufstehen, um hinter dem Vorhang aufs Klo zu gehen. Und da war so ein Tisch hinter einer Säule und dort saß ein Redakteur des Wiener Kuriers, der mich sonst eher hochnäsig ignoriert hat. Und wie ich an ihm vorbeigehe, hat er gesagt, Kinder, was sagt er, was redet ihr dauernd, wieso unterhaltet ihr euch so gut? Und ich habe gesagt, wer, was? Und dann ist er fast umgefallen und hat gesagt, weißt du nicht, mit wem du redest? Und dann hat er mich bin ich zurückgekommen und hat er gesagt, oh, they told you. Dann hat er sofort gemerkt, es war der Charme vorbei. Aber wir haben dann noch weiter geredet und irgendwann hat er mich, weil ich ihm den Poldi Bötzelberger, das war ein Lyriker, der über ihn geforscht hat, vermittelt habe, hat er mich noch emphatisch auf die Wange geküsst und alle haben gesagt, jetzt darfst du die 14 Tage nicht waschen.
Meine Güte, Frau Brickwell.
Woran ich mich nicht gehalten habe.
Claim to fame. Nochmal, wann war das, in welchem Jahr so?
Das war 61. Und er hat dauernd erzählt, dass er in die Liane Augustin verliebt ist. Das war damals eine Sängerin, die war so bekannt in Wien wie die Hildegarde Knef in Berlin.
Kannten Sie denn die Bücher von Henry Miller oder so?
Ich meine, nicht wirklich. Ich wusste, wer er war, aber ich hatte das noch nicht gelesen.
Genau, das war ja eigentlich, kam auch erst später dann, dass er so in Deutschland so bekannt wurde. Aber Sie haben jetzt auch schon gesagt, es war natürlich die Zeit der Sprachexperimente, ne? Also spektakuläre Avantgarde von diesen Wiener Bohem-Dichtern, neue Formen, Sprache und jede Menge Experimente. Wie haben Sie denn trotzdem so etwas entwickelt wie ein literarisches Selbstbewusstsein über die Jahre? Ich meine, Sie haben weiterhin Ihr Studium vorangetrieben, Sie haben Ihren Abschluss gemacht, Sie haben Ihren Beruf ausgeübt. Dann gab es jenes spektakuläre Versprechen unter einem Apfelbaum. Wie hat das nochmal gelautet?
Da habe ich sofort angefangen. Also ich habe gesagt, Dieter, das geht so nicht weiter, habe mir einen Steno-Block geholt und habe sofort angefangen, meine erste Novelle zu schreiben.
Und wie konnten Sie das?
Wie konnte ich das? Also der Erich Fried hat einmal in einem unserer vielen Gespräche über Literatur zu mir gesagt, seltsam, Literatur braucht man nicht lernen, das übt man durch Reden. Ich habe eigentlich mir sozusagen meinen inneren Wortschatz nur durch unbändige Erzählformen, ernstes Reden, witziges Reden, durch die Erzählkunst gepflegt, bewahrt, aufgehoben. Und dann habe ich einfach angefangen. Und das ging auch sofort. Es ist nicht so, dass ich nicht sehr viel korrigieren muss. Also ich glaube nicht die Märchen von Cantarescu, dass er nie korrigiert. Ich muss oft korrigieren. Aber es gelingen wieder Szenen auf Anhieb. Ja? Die sind einfach da, die sind in der Seele. Es ist überhaupt mit dem Schreiben so, wie kommt man auf ein Thema? Die Themen oder die Personen, die gerne beschrieben würden wollen oder die Anekdoten, die gerne kommen möchten, die umstehen einem, ich würde fast die Metapher wählen, wie in einem Waisenhaus die Kinder, die man adoptieren kann. Und dann steht man vor einem und sagt, das blonde Kleine, das nehme ich. Und dann muss ich 3 Jahre damit leben. Ich meine, ein Roman schreibt sich nicht so schnell. Aber ich kann es nicht sagen. Es ist einfach da, die Liebe fällt dahin und dann lebt man miteinander.
Der erste Erzählung wurde 1986 veröffentlicht. Da waren Sie immerhin schon 45 Jahre alt. Bis zu Ihrem ersten großen Roman verstrichen aber dann nochmal 13 Jahre. Korrigieren Sie mich, wenn ich da falsch was gerechnet habe. War das dann doch auch eine Art Parallelexistenz, die so im Verborgenen blieb? Ich meine, das Versprechen war ja da, dass Sie sich gegeben haben.
Ja, also ganz verborgen war es nicht. Also die erste Erzählung hat sofort der Höllerer veröffentlicht.
Höllerer
in sprachentechnischen Zeitalter. Der war überhaupt ein großartiger Förderer, weil er hat immer, das war sein Rezept, unbekannte Dichter und bekannte Dichter nebeneinander und miteinander. Und ich hatte erstens ständige Ermutigung von ein paar großartigen Kollegen, mit denen ich mehr oder weniger eng befreundet war. Das war, Fried habe ich schon erwähnt, das war Eisendle, das war der Franz Tumler, dieser große Südtiroler Erzähler. Und in Berlin lebte ein Dichter und Lyriker, Gerald Biesinger, der bei Höllerer Sekretär war. Der hat auch immer gesagt, hör nicht auf, du bist ganz professionell, das ist völlig in Ordnung. Aber, und ich hatte kleine Bühnen, wo ich veröffentlichen konnte, Essays und Erzählungen. Und die parallele Existenz muss ich so vorstellen, ich sitze in der Frequent Flyer Lounge, nicht? Ich durfte ja damals Business fliegen, da war die EU noch großzügig. Und die Stewardessen kannten mich alle schon und haben gesagt, Frau Frequent, also Sie sind jetzt die Letzte, jetzt müssen Sie aber einsteigen. Die haben mich alle beschützt und ich habe geschrieben und geschrieben, weil die beste Zeit und die ruhigste hatte ich, wartend im Wienhaus, dass das Taxi kommt. Um 5 war die letzte Besprechung zu Ende und um 20 Uhr ging der Flieger. Und das war meine schöpferische Zeit. Und zu Hause in der Früh.
Also da ist man doch groggy nach so einem Tag. Und da konnten Sie sich so konzentrieren. Also sehen Sie, Respekt.
Das ist das Geheimnis. Die anderen haben gesoffen, um dorthin zu kommen. Ich war groggy von den Besprechungen. Immer ein Ausnahmezustand.
Hören wir noch mal Musik, Dieter Brickwell. Jetzt tatsächlich literarische. Den Leiermann aus Franz Schuberts Winterreise nach Texten von Wilhelm Müller aus der Romantik. Was mögen Sie denn an diesem Lied, ist ja doch ein trauriges, der arme alte Leiermann, dessen Musik niemand hören will.
Es ist vielleicht die letzte Zeile. Willst du mit mir gehen? Willst du meine Leier zu meinen Versen drehen? Wenn ich es jetzt richtig zitiert habe. Die Traurigkeit ist die Schwester der Wahrheit, habe ich mir mal gedacht. Das klingt vielleicht etwas dramatisch, aber wenn man traurig ist, ist man sehr nahe der Wirklichkeit und dem Leben. Und Literatur, dass man anderen Leuten die Zeit stiehlt, was für eine Präpotenz. Das rechtfertigt sich nur, wenn man ganz nah an der Wahrheit ist und ganz nah am Leben.
Und es singt Thomas Quasthoff und am Klavier ist Charles Spencer.
Steht ein Leiermann. Und mit starren Fingern dreht er, was er kann. Barfuß auf dem Eise wankt er hin.
Der Leiermann aus Schuberts Winterreise. Dieter Brickwell, die Schriftstellerin, unser Gast in den Zwischentönen im Deutschlandfunk, hat sich dieses Lied gewünscht. Ganz entlang der Wirklichkeit schreiben Sie Ihre Geschichten. Noch einmal dieses Leitmotiv, das Sie selbst geprägt haben. Es sind im Grunde auch immer europäische Geschichten, Frau Brickwell, nicht wahr?
Ja, Europa ist mein Zuhause. Ich habe das zwar erst in New York begriffen. Man muss so weit wegfahren, dass man weiß, was seine Heimat ist. Aber Österreich leidet zu sehr unter dem Phantomschmerz, nicht mehr eine große multinationale Nation zu sein. Und das sind viele Österreicher, nicht nur ich, einfach in die EU umgezogen. Da haben wir sie jetzt, die Monarchie.
Wir hatten es vorhin von Ihrer bulgarischen Taufe, der Erzählung in Ihrem jüngsten Band. Ich habe mich beim Lesen gefragt, wie wohl der offizielle Kommissionsbericht jener Reise damals ausgesehen hat und ob diese europäische Erzählung dann aber auch daraus hervorging und vielleicht schon während der Reise in Ihrem Kopf war. Vermutlich haben Sie viel später sie aufgeschrieben, oder?
Nein, die ist tatsächlich 2002 geschrieben. Mich wundert auch, ich habe sie jetzt, muss ich zugeben, noch einmal durchgelesen, diese Vorhersagen hinsichtlich der Entwicklung der jungen Generation und ihrer schwindenden Subsistenzbasis oder Ernährungsbasis, wenn man so will, oder auch hinsichtlich des Konflikts mit der Wirtschaft. Das sieht so aus, als wäre ich eine Hellseherin, dass ich das 2002 schon beschreibe, was jetzt eigentlich sehr aktuell ist. Aber es zeigt nur, dass diese Entwicklungen, die uns heute besorgen, schon sehr langwellig und schon sehr lange vorhanden sind.
Ihre Akte Europa, die haben wir auch schon erwähnt, ist ein Essay in Romanform. Und der Untertitel lautet »Eine Utopie geht verloren« 2007. Ist das Buch erschienen? Sie haben auch einen Preis dafür bekommen. Wenn man so eine Fachfrau wie Sie jetzt hier im Studio hat, dann müssen wir ein wenig darüber sprechen, über diese Skepsis, die es gegen Europa ja schon immer gegeben hat, wahrscheinlich auch schon längst während Ihrer Berufszeit damals. Heute allerdings ist sie so groß geworden und allgegenwärtig, dass für viele ja die Utopie schon verloren ist und nicht mehr geht. Wie ist Ihre Meinung?
Meine Meinung, werden Sie sehen, ist unterm Strich positiv. Erstens, die eine Frage ist ja, hat Europa eine Utopie? Das wird ja meist bestritten, weil immer nur die einzelnen kleinen Schritte verkündet werden. Aber Europa ist überhaupt der Ort, wo Utopien gezündet wurden, weil auch der Traum von den USA ist ja von Europäern formuliert worden. Und soweit Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit auch etwas, ein Fluchtpunkt nahe einer Utopie ist, wenn man es wörtlich nehme. Und die Utopie Europa, würde ich sagen, die ist da. Das ist nämlich die Menschengesellschaft. Wir haben keine Menschengesellschaft im Moment. Wir sind eine Wirtschaftsgesellschaft und Europa ist eine Wirtschaftsunion. Aber wenn man so die europäischen Äußerungen liest, dann glauben die Menschen immer noch daran, dass es eine Menschengesellschaft sein könnte. Aber ich weiß, dass man die nur mit radikalen Instrumenten erzeugen könnte. Deshalb die Skepsis, dass sie verloren geht, wenn man nicht aufpasst. Weil so wie es jetzt weitergeht, werden ja die Menschen immer stärker benachteiligt. Das sieht man ja in der Diskrepanz zwischen Arm und Reich. Weil wir der Bildung keinen Finanzierungsvorrang geben und der Kultur und der Gesundheit, sondern der Finanzierungsvorrang gilt irgendwelchen Investitionen oder gilt dem Verdienst der Unternehmen. Wir binden die Wirtschaft nicht wirklich ethisch, dass sie ihren Überschuss in die Bildung und in die Gesundheit stecken müsste und in die Menschen und nicht in ihre Überschüsse, die dann in irgendeinem virtuellen Raum kreisen und dazu da sind, Übernahmefantasien zu finanzieren. Wir müssten überhaupt zu einem Paradigmenwechsel kommen, dass wir nicht diese männliche Vortriebsgesellschaft vorantreiben. Vorsicht, ich bin keine Frauenrechtlerin. Ich habe nur beobachtet, dass auf privater Ebene etwas gelingt, dass männliche und weibliche Prinzipien, Frauen und Männer ihre Strategien mischen, quasi dialektisch, und es kommt was ganz Tolles raus. Das erleben sie bei Künstlern, das erleben sie bei Firmen. Aber sie erleben es nicht auf kollektiver Ebene. Zum Beispiel, ich war ja zum Schluss in dieser Investitionsbank Berlin und habe mit meinen Programmen, also als Fremdkörper, und habe gesehen, wie dort die Führungsebenen sind. Und ich habe einen weiblichen Führungsstil gehabt. Das haben die als chaotisch empfunden. In Wirklichkeit war es nur ein Nest. Ich ließ alle Leute natürlich gedeihen wie eine Mutter, ist doch klar. Nicht, weil ich so gut bin, sondern weil ich weibliche Strategien hatte. Also ein Paradigmenwechsel zugunsten von Innovation und dieser dialektischen Vereinigung von männlichen und weiblichen.
Dann könnten Sie doch aber doch auch Hoffnungen in die neue Kommissionspräsidentin setzen. Von der Leyen.
Ich glaube, die
hat erste Frau.
Ja, wissen Sie, das Problem in der Welt ist doch, dass es Frauen gibt, die sich einsetzen für die Welt. Aber es gibt keine Frauenbewegungen, die sich einsetzen für die Welt. Und dann gibt es auch Frauen, dazu zähle ich Frau Merkel und ich fürchte auch Frau von der Leyen, die, auf jeden Fall gilt es für Frau Thatcher, die wie Männer organisiert sind und reagieren. Unbeschadet dessen, dass sie Frauen in die Kommission berufen. Ob sie wirklich weibliche Strategien anwenden wird, das will ich nicht vorneweg verurteilen. Da will ich ihr eine Chance geben. Aber ob Europa überlebt, haben Sie mich gefragt. Da bin ich ganz zuversichtlich. Wissen Sie warum? Die Uridee der europäischen Konstruktion ist, dass viele Regionen in ihrer Vielfalt und in ihrer Überlebenstüchtigkeit selbstständig sind. Aber dort, wo es wichtig ist zu interagieren, das Delegieren an eine starke Zentrale. Was bisher, und diese starke Zentrale wäre eine Kommission, die bei wichtigen Dingen, wie zum Beispiel einheitliches Geld und einheitliche Geldwirtschaft, dann eben Direktive erlässt. Diese Wechselwirkung von vielfältiger Basis und einer starken Zentrale ist das kräftigste und wirkungsmächtigste, was wir in unserer Menschenadministration erfinden können, ist oft bewiesen worden. Was stört, ist diese nationale Ebene. Was ich mir vorstellen kann, ist, dass das heutige Europa sich auflöst. Aber es kommt wieder, weil es einfach ein zu gutes Modell ist.
Sie haben eine opulente Website, Dieter Brickwell, eine tolle Fundgrube, wenn man Sie und Ihre Literatur entdecken will. Gleich als erstes verraten Sie Ihre E-Mail-Adresse. E-mail.dieterbrickwell.eu.
Ja.
Ist das doch die alte E-Mail-Adresse?
Ja, man darf diese Domain haben. Und da dachte ich mir, das ist mein Wappen.
Das ist wirklich ein schönes Wappen. Ist mir sofort aufgefallen. Ich danke Ihnen sehr, Dieter Brickwell, für dieses Gespräch. Und eine große Stimme hören wir noch zum Ende dieser Zwischentöne. José Carreras in der Missa Criolla, der kreolischen Messe von Ariel Ramirez, dem argentinischen Komponisten. Sagen Sie uns noch, Frau Brickwell, was Ihnen daran liegt?
Ich dachte, am Schluss müssen wir einfach Zuversicht haben. Und diese Musik, die strahlt so eine Zuversicht und einen Trost aus, dass man nicht verloren geht, weder als Mensch noch als Menschengesellschaft. Und das wollte ich halt als Schlusswort haben.
Und damit verabschieden sich die Zwischentöne. Nächste Woche gibt es wieder welche, dann mit meiner Kollegin Tanja Runo und ihrem Gast, der Soziologin Jutta Almendinger. Ich bin Joachim Scholl. Danke fürs Zuhören. Wir wünschen noch einen schönen Tag, eine produktive Woche. Adieu, auf bald.
Aus urheberrechtlichen Gründen wurden alle Musiktitel dieser Sendung gekürzt.